Enos, wenn du im echten Squid Game mitspielen müsstest, würdest, wolltest, wie auch immer, für welches Spiel aus deiner Kindheit, auf welches Spiel aus deiner Kindheit würdest du dich freuen und würdest sagen, hey, da hätte ich richtig Bock drauf und ich wäre richtig gut drin?
Das ist schwer. Ich hatte Angst, dass du jetzt diesen Zusatz machst, mit da wäre ich richtig gut drin, weil.
Okay, dann kick den und sag, auf welches würdest du sagen, okay, kenne ich, habe ich Lust drauf.
Verstecken. Hundertprozentig. Muss ich nicht überlegen. Verstecken fand ich immer richtig geil.
Okay,
Und
guter
du?
Pick, sag ich mal. Ich habe drei Spiele, wo ich sagte, hätte ich irgendwie Bock drauf, so eine deutsche Version für Squid Game. Butterstampfen.
Was ist das denn?
Erkläre ich dir vielleicht mal privat, was
Okay,
Butterstampfen ist.
okay.
Brennball, also Völkerball, ich glaube, das
Ja,
ist das
ja.
Gleiche. Und auf das habe ich die ganze Zeit gewartet, eigentlich bei Squid Game. Der Boden ist Lava.
Oh ja, das wäre auch noch toll. Das
Wie geil wäre
stimmt.
das? Weil da kannst du natürlich auch jemanden runterschubsen, rein theoretisch, wenn du auf
Ja.
der Schaukel bist. Und ich weiß ja nicht, wie die das Spiel dann aufbauen. Aber der Boden ist Lava. Für eine mögliche Staffel 2 würde mich freuen.
Das sind eine gute Picks. Vor allem
Gell?
Butterstampfen hat mich begeistert.
Also eigentlich haben wir schon die zweite Staffel geschrieben. Gern geschehen und damit herzlich willkommen bei einer neuen fabulösen Ausgabe des Kult-Podcasts Kopfkino mit mir, dem Yannick, und wie immer mit meinem kongenialen Partner Enos Rakumo.
Hallo.
Guten Morgen. Ihr habt es schon gehört, wir reden heute natürlich über die aktuell meistgehypte Serie, die jetzt schon erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten mit 111 Millionen Views in den ersten 4 Wochen. Wir beide haben sie auch geschaut und wollen heute mal ein bisschen drüber reden, wie wir sie finden und ob wir den Hype gerechtfertigt finden oder nicht. Werden wir rausfinden. Wo ihr uns alles hören könnt, ihr könnt uns da hören, wo ihr gerade uns anhört. Da gibt es uns auch auf Spotify, es gibt es auf Deezer, es geht uns auf Apple Podcast und Podigee. Und ansonsten würden wir uns natürlich mal über ein kleines Abo-Fräuchchen freuen, Abochen freuen auf Net, nee, nicht auf Netflix, auf Instagram. Da gibt es uns. Uns gibt es auf es überall bei Spotify. Und ihr könnt uns auch gerne bei Letterboxd folgen, ein kleines Film- und Serientagebuch, wo wir immer reinschreiben, was wir gerade so angucken. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, aber ich dachte mir, komm, geht mal wieder.
Haust mal wieder raus in der neuen Staffel Kopfkino.
Ja,
Sicherlich nicht
wobei.
schlecht.
Ja. Es wird ein paar Spoiler geben, würde ich sagen. Wollen wir hier
Auf
eine
jeden Fall.
Spoilerwarnung machen?
Ja.
Ja, geht nicht ohne.
Tut mir leid. Aber ich, also das, was ich zu sagen habe, das geht nicht ohne Spoiler.
Ja. Wie hast denn du, bevor wir reinsteigen in die ganze Materie, wie hast du den Hype um diese Serie erlebt, bevor du sie angefangen hast zu schauen?
Das war so ein bisschen in Stufen, wie mir diese Serie plötzlich immer präsenter wurde. Also es hat damit angefangen, dass ich die auf Letterboxd öfter mal gesehen habe, auf der Startseite. Hab dann halt draufgeklickt und habe gedacht, ja, okay, keine Ahnung, irgendwie sieht jetzt da nichts aus, was ich irgendwie sofort angucken muss. Der nächste Schritt waren dann Instagram Reels, wo die ganzen, diese zwei Spiele, das Red Light, Green Light Spiel und das mit diesem Zuckerkeks, irgendwie in verschiedener komödiantischer Form nachgespielt wurde. Dann kamen meine ArbeitskollegInnen dazu, die plötzlich nur noch darüber geredet haben. Und dann kam Netflix dazu, das mir diese Serie so präsent wie nur möglich auf meine Startseite geballert hat und irgendwie gefühlt auf jeder Seite war irgendwie Squid Game drauf. Und also es hat sich so ganz langsam aufgebaut. Plötzlich kamen dann auch Artikel auf der Arbeit, wurde auch aus einer beruflichen Perspektive irgendwie darüber gesprochen. Und
Und dann kam ich.
dann kamst du und dann kamen wir so, ja, keine Ahnung, worüber sollen wir reden? Wir haben irgendwie eigentlich nicht so wirklich ein Thema. Und dann, ja, dann lass doch Squid Game machen. Beide irgendwie es noch nicht so richtig geschaut und sich dann mega dem zeitlichen Druck ausgesetzt, um das auch zu gucken. Kleine Seitennotiz, ich habe das gestern Nacht zu Ende geguckt. Und ja, also der Hype hat sich so ein bisschen also so schrittweise aufgebaut, sodass ich dann irgendwann nicht mehr um diese Serie rumkam. Und wie war es bei dir?
Ich habe das erste Mal über diese Serie was erfahren in den klassischen Medien, und zwar im Radio.
Krass,
Es wurde,
okay.
ja, das ist total verrückt irgendwie. Ich habe im Radio irgendwie wurde über die Serie geredet, über das erste Spiel, dass man eben so ein Kinderspiel spielt und wenn man verliert, wird man erschossen. Und da war ich eigentlich schon hellhörig irgendwie, weil irgendwie hat mich das gecatcht. So meine brutale Ader, die irgendwie so ganz versteckt in mir drin ist, dachte sich, was? Wer wird erschossen? Schau ich mal rein. Habe aber nicht reingeschaut. Hat mich der Hype ein bisschen abgeschreckt. Wir wissen ja irgendwie, dass wir beide Hypes nicht so mögen bei Filmen, bei Serien, diese Betitelung von Meisterwerk. Und irgendwie dachte ich mir in dem Fall, na, irgendwie will ich da diesmal nicht mitschwimmen. Keine Ahnung, warum ich hier so gedacht habe. Habe dann aber immer mehr Memes gesehen. Habe auch mit einer Freundin drüber geredet, die meinte, sie will es eigentlich auch nicht anschauen. Und dann meinte sie aber an einem Montag, wir sind zusammen zur Arbeit gefahren, weißt du, was ich gestern gemacht habe, Yannick? Ja, ich habe 9 Stunden lang Squid Game geguckt. Ist jetzt durch. Und dann dachte ich mir, komm, hey, einfach mal ein eigenes Bild von machen. Vielleicht ist die wirklich gut, die Serie. Vielleicht ist der Hype irgendwie nicht gerechtfertigt. Aber ich kann viel drüber nachdenken oder ich schaue es mir selber an und bilde mir halt einfach meine Meinung, so wie es die Bild auch immer sehr schön betitelt. Jetzt habe ich auch innerhalb von einer Woche das Ding durchgehauen, gestern die letzten 2 Folgen angeschaut und habe mir danach tatsächlich ein paar Videos angeguckt und würde gerne, bevor wir dann über Inhalt und Meinung reden, ein paar Facts raushauen über die Serie, die ich so gefunden habe, die ich eigentlich ganz interessant fand. Ja. Willst du die hören?
Nee, du, danke. Eigentlich nicht.
Gut, dann machen wir weiter.
Bitteschön, die Squid Fact.
Squid Facts von Yannick. Die Idee des Ganzen stammt von Huang Tongzhou. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig auf. Ich habe es echt versucht. Der hatte die Idee schon 2009, hatte damals aber keinen Abnehmer gefunden. Das heißt, es gab keine Produktionsfirma, keinen Fernsehsender, whatever, der diese Serienidee oder diese Idee umsetzen wollte. Hat dann in der Zwischenzeit ein paar Filme gemacht. Nicht Filme, die man so richtig kennt, und hat dann 2019 die Serie Netflix gepitcht. Und das muss man Netflix, finde ich, schon hoch anrechnen. Sie geben einfach mal irgend so Leuten eine Chance und probiert's aus und haben da irgendwie Potenzial anscheinend gesehen. Diese Masken und die Kleidung von den Mitarbeitenden, das nächste Halloween und Fastnachtskostüm, kann man Karneval. Jetzt schon sagen. Karneval, Fastnet, aber auch jetzt, glaube ich, schon an Halloween wird es das Ding. Eigentlich sollten die eigentlich wie Pfadfinder aussehen. Also es sollte eigentlich so eine Pfadfinder-Uniform werden. Da wurde hin und her überlegt und man dachte, vielleicht wäre es doch cooler, wenn wir die so ein bisschen anonymer gestalten und eher so in Richtung, ich habe es irgendwie gelesen, in Richtung Ameisenhaufen. Also alle, es gibt eigentlich keine Individuen, alle irgendwie sind anonym, sind gleich und arbeiten für das Gleiche. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Diese Treppe, die du gesehen hast, die ist die angelehnt an die Penrose-Treppe oder auch die unmögliche Treppe genannt. Also eine Treppe, die ins Nichts führt. Mich hat es ein bisschen an Harry Potter erinnert, diese Treppen.
Ja, kann ich verstehen. Ja.
Und jetzt gucke ich noch, ob ich noch einen witzigen Fact habe. Nee, dass es schon die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten ist, das wissen wir. Es ist eine Serie aus Südkorea, muss man vielleicht dazu sagen.
Ja.
Ich zumindest bin großer Fan aus, oder beziehungsweise Fan von Film aus Südkorea. So, das habe ich viel geredet. Das würde ich gerne dir einen kurzen Job geben, das Ganze mal einzuordnen. Um was geht's?
Ja, das habe ich mir gedacht, dass dieser Job wieder mir zufällt. Deswegen habe ich versucht, das mal runterzuschreiben, kurz und knackig. Und in Squid Game geht es um hunderte verschuldete Erwachsene, die eine mysteriöse, aber vielversprechende Einladung annehmen. Und zwar werden die dazu eingeladen, insgesamt 6 Kinderspiele zu spielen. Der Preis ist extrem, 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 extrem viel Geld. Und natürlich sagt man da erstmal nicht nein. Was sie dann aber relativ schnell herausfinden, ist, dass die Konsequenz, wenn sie denn eines dieser Kinderspiele verlieren, der Tod ist. Meist auf brutale Art und Weise. Das verkompliziert diese ganze Geschichte natürlich dann so ein bisschen und wirft einige moralische Fragen auf. Das ist, glaube ich, erstmal alles, was man wissen muss, um in diese Serie reinzugehen.
Das ist eine gute Prämisse, sage ich jetzt mal, um eine Serie schmackhaft zu machen, ohne zu viel zu verraten. Weil ich glaube, es hätte keiner reingeschalten, wenn es hieß, die müssen Kinderspiele spielen.
Das stimmt, denk das ist ein bisschen langweilig gewesen. Erwachsenen dabei zuzugucken, wie sie Fangen spielen oder so. Da gab es doch letztens so einen Film zu, ganz kurz.
Welchen Film?
Es gibt einen Film, wo ich das gerade so sage, das ist langweilig. Es gibt einen Film mit Jeremy Renner und sowas. Da sind andere Leute, die kennt man. Da geht es nur darum,
dass die Game Night?
Nein, der ist fantastisch, der Film.
Der ist sehr gut,
aber, ja. Nee, es gibt wirklich einen Film, da geht es darum, dass irgendwie so eine Gruppe von Freunden ihr Leben lang Fangen spielt.
Ah, der lief letztens auf ProSieben.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Catch Me heißt der Film.
Ja, irgendwie sowas.
Genau. Da spielt auch der Typ, der spielt Nick aus New Girl mit.
Ja, stimmt. Ja. Ja, lustig.
Ja gut, also es gibt es tatsächlich, die Leute haben Bock drauf. Wie gesagt, ich bin immer noch, es gab auch mal eine ProSieben große Show, die hieß auch große ProSieben Promi-Fang. Und es gibt auch eine Parallele zu Squid Game, es gibt auch eine RTL-Show, das große Murmeln.
Ja, stimmt.
Es gibt die Murmel-Promis, die Baywatch Berlin-Fans kennen.
Es gab ja auch früher noch so Domino Day und sowas und so. Das ist ja auch alles irgendwie Erwachsene, die weirdly invested in Kinderspiele sind. Also anscheinend ist das ein Motiv, eine Sache, mit dem man Erwachsene gut begeistern kann.
Ich hätte noch kurz einen Pitch, so generell. Mhm. Also du bist mein Zuhörer.
Klar.
Ich habe überlegt, Leute gehen ja ins Casino und zahlen einen Haufen Kohle, um halt so Spiele zu spielen wie Blackjack oder Roulette. Ja. Mhm. So, das ist ziemlich teuer und ist sehr eintönig, wie ich finde, weil man spielt immer die gleichen zwei Spiele. Warum gibt es nicht sowas mit Gesellschaftsspielen? Du gehst rein, also wirklich ein richtiges Casino mit unterschiedlichen Tischen. Am einen spielst du Monopoly, am anderen spielst du Kniffel, am anderen spielst du das und das. Und hast verschiedene Tische, wo du auch Geld setzen kannst natürlich, aber es ist runtergebrochen auf Spiele, die wirklich Spaß machen.
Mhm. Finde ich spannend. Mein erster Gedanke ist da, ob die Leute, die diese Spiele entwickelt haben, ob die da Bock drauf haben, dass ihre Spiele für sowas benutzt werden. Also so eine kompetitive Geldvariante von Die Siedler von Catan, finde ich auf jeden Fall ein spannender Gedanke.
Ja, viel Gutes dabei.
Also, ich würde sagen, auf der rechtlichen Seite müssen wir noch einiges klären, aber wenn ich mal so auf meinen Bekannten- und Freundeskreis angucke, da hätte ich mindestens schon 20 Leute, die das geil finden würden.
Ja, also wir müssen es probieren. Vielleicht können wir ja auch irgendwie Kniffel und Phase 10 Menschen, die das Ganze erfunden haben, beteiligen am Gewinn. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit.
Vielleicht.
Aber zurück übrigens, zu Squid Game. Das ist meine Idee, Leute. Also das glaubt mir nicht diese Idee.
5 Jahre, Yannick. In 5 Jahren ist das vielleicht so ein Casino.
Würde mich das aufregen, hey. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich bin zu faul, um sowas umzusetzen. Aber denk daran, ich habe die Idee zuerst gehabt. So, kommen wir zurück zu Squid Game. Ich habe mal rausgerechnet, wie viel diese 45,6 Milliarden Won in Euro sind.
Das war extrem lustig, ganz kurz dazu. Ich habe auch, während ich die Serie geguckt habe, direkt nur 45 eingegeben und dann war schon der erste Vorschlag bei Google, Won in Euro.
Herrlich, hey. Es sind 33 Millionen Euro. Also schon, ist schon eine Menge, schon muss man schon Geld. Sagen.
Ja. Ich habe die Namen vom Cast rausgeschrieben, aber ich habe Angst, dass ich sie alle falsch aufsage. Deswegen. Ja,
die Serie hat mir irgendwie gelehrt, dass ich Bock habe, Südkoreanisch zu lernen, also Koreanisch.
Das ist eine geile Sprache, ne?
Ich finde auch, die Schrift ist cool. So schön. Und so, ich würde es gerne verstehen, was diese verschiedenen Zeichen bedeuten, genau.
Ja.
Aber ich glaube, ist eine Frage, ist Koreanisch schwieriger zu lernen als Deutsch?
Ich glaube, so Sprachen, also Südkoreanisch oder Japanisch, Mandarin oder was weiß ich auch, Russisch und so, das ist, glaube ich, schwierig, weil du halt auch nochmal neue Schriftzeichen hier lernen musst. Die schreiben ja nicht mit den Buchstaben, die wir haben, außer in ihren Bahnstationen in Englisch für die ganzen doofen Touris. Aber ich glaube, das ist schon kompliziert.
Ja. Naja, wir schweifen heute dermaßen.
Ja. Okay.
Ja. Kommen wir zurück. Was glaubst du, wenn wir jetzt zu unserer Meinung zu Squid Game gehen, was glaubst du, woher kommt dieser Hype? Also wie kannst du den dir irgendwie erklären?
Jein. Also ich habe so ein paar Vermutungen. Vielleicht also einfach, dass diese... Ich glaube, es ist auch so ein bisschen dieser Gewaltexzess. Ich glaube, das finden Leute cool, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, also ich fand das irgendwie auch, das zieht bei mir manchmal auch. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal so Analysen und Kritiken anguckt, glaube ich auch, dass diese verschiedenen Deutungsebenen, auf denen man das Ganze deuten kann, noch sehr, sehr, sehr anziehend sind und die Charaktere, mit denen man, auch wenn sie, ein kleiner Punkt vorweggenommen, hier und da schon relativ flach sind, kann man ja super mit denen mitfühlen. So, man pickt sich gefühlt in Sekunde 1 so seine Favorites raus und ich glaube,
aber manche wechseln sich auch wieder, finde ich. Am Anfang habe ich zum Beispiel den zweiten Finalisten habe ich echt gemocht.
Sang-woo.
Und so, ja, und ab Folge 7, also bei der Murmel-Folge, boah, habe ich ihn angefangen zu hassen.
Alter, für mich Joffrey Baratheon immer noch auf Platz 1, kurz danach Sang-woo vielleicht.
So ein Arsch. So, jetzt können wir mal hier exzessive Sprache da irgendwie mal anstellen.
Ja. Ausrasten. Ja, also ich glaube, das ist einfach dieses Mitfiebern, dieser Wettbewerbsgedanke. Ich glaube, deswegen findet man, jetzt sage ich mal auch zum Beispiel Fußball irgendwie cool. Man hat da irgendwie seinen Verein und eifert so mit denen mit und möchte, dass die so weit kommen wie möglich. Das ist ja hier im Grunde das Gleiche. Ich glaube, das sind so ein paar Faktoren, die da noch drauf einzahlen.
Was und vermutest ich glaub du? Auch, ich, also erstens glaube ich auch, dass es schon diese Brutalität, die man halt so selten in einer Serie zumindest sieht. Also ich glaube, dass ohne mich jetzt irgendwie über Leute zu stellen oder sowas, weil ich schon mehr Filme aus Südkorea gesehen habe. Aber ich glaube, Leute, die schon Filme aus Südkorea gesehen haben, wissen, dass die sehr explizit sind und ziemlich draufhalten und brutal sind. Mhm. Ich glaube aber so für den durchschnittlichen Netflix-Gucker war das schon überraschend und ungewohnt, so eine Frequenz an brutalen Szenen zu haben die ganze Zeit. Und ich glaube auch, dass viele, und das hoffe ich auch tatsächlich, und das ist so ein kleiner Pluspunkt für die Serie, dass Leute jetzt auch mal nicht nur nach Amerika rüber gucken oder sowas oder nach Deutschland, sondern halt auch mal sehen, was für kreative Sachen auch in Südkorea gemacht werden. Das ist für mich mit der kreativstes Land einfach. Und ich glaube, diese Mischung aus, es ist mal komplett was anderes, was man so noch nicht gesehen hat, weil man halt so sehr an US-Serien und Filmen irgendwie gebunden ist. Aber eben auch diese Brutalität im Zusammenhang mit eigentlich was Bananen wie ein Kinderspiel, das catcht, glaube ich, schon ganz am Anfang.
Ja.
Aber findest du jetzt den Hype gerecht? Also wie findest du Squid Game?
Ja, also ich sag's jetzt einfach frei raus. Ich find's nicht so gut, wie der Hype hat vermuten lassen. Ich finde, also mein globales Urteil ist, ich finde, es ist eine okay Serie. Die hat stellenweise Spaß gemacht, so. Die hat sich aber stellenweise, fand ich, auch sehr gezogen.
Folge 2.
Oh Gott, ich glaube, da bin ich am Ende auch 15 Minuten, habe ich nicht mitgekriegt, da habe ich, glaube ich, geschlafen. Aber man muss auch fairerweise sagen, die ersten beiden Episoden sind ja praktisch so ein bisschen diese Einführung in diese ganze Geschichte und danach geht es richtig los. Ja, also ich finde, also das finde ich ist wieder ein schönes Beispiel für eine Serie, die jetzt für mich persönlich unter dem Hype gelitten hat. Weil ich habe mich versucht dagegen zu wehren, aber meine Erwartungen waren einfach so krass hoch, dass die Serie die gar nicht mehr erfüllen konnte. Ich glaube, auch ohne den Hype hätte ich gesagt, ja, ist eine okay Serie, aber nicht mehr. Aber jetzt ist natürlich nochmal so ein größeres,
die Fallhöhe,
Enttäuschungsgefühl irgendwie da. Einfach weil der Hype mir was anderes vorgedichtet hat, sag ich mal. Also ich fand's okay. Muss aber auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt überlege, ich glaube nur die Folge 6, die Murmelfolge, das war die einzige Folge, in der ich wirklich richtig, richtig mitgefiebert habe und dann vielleicht am Ende der letzten Folge noch so ein bisschen und sonst war das okay. Ich hatte auch Spaß, ich habe auch mitgefühlt, aber das hat jetzt nicht komplett meine Serienwelt revolutioniert.
War das auch deine Lieblingsfolge, die Folge mit dem Murmeln?
Ja, absolut.
Meine auch. Aber da habe ich, kann ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich auch echt ein bisschen ein paar Tränen vor
so Pipi in den Augen gehabt.
Ja, also gab es schon, weil ich fand die Folge fand ich mit am brutalsten. Also ich fand, kann ich generell schon sagen, ich fand die Serie gar nicht so brutal,
wie viele gesagt haben. Ich fand die voll okay.
Ja, also es wird ja ganz oft immer wieder weggeschnitten und sowas, wie man es halt kennt. Und auch gerade in der Folge 1 mit grünem Licht, rotem Licht, ich fand das Blut, das sah so verdammt künstlich aus. Also so eine ganz komische Farbe, wo ich dann dachte,
Alter, das schön geglänzt.
Ich kaufe euch das gerade null ab. Aber was ich eher dann fand, ich fand es auf der psychischen Ebene eher brutal. Also dieses Tauziehen fand ich ziemlich brutal, weil du merkst, du wirst in den Abgrund gezogen, weißt du? Und du merkst, okay, ich komme hier nicht mehr raus und dann hängst du da und dann kommt dieser Cut und du fliegst auf den Boden und bist tot. Wenn du Glück hast, wenn du Pech hast, dann lebst du noch und dir werden noch Organe entnommen. Also oder bei der Murmelfolge fand ich ja diesen psychischen Horror eher so schlimm, weil jeder dachte, okay, man sucht sich jetzt seinen Partner aus, mit dem man sich bisher am besten verstanden hat irgendwie oder so eine emotionale Bindung hat. Und dann kommt der Twist, dass die sich jetzt sozusagen gegenseitig eliminieren müssen mit so einem banalen Spiel wie einer Murmel. Boah, das fand ich hart. Das war richtig. Und ich dachte mir, ganz zum Beispiel der Ali, also der mit meinem Hass-Typi zusammen war, den mochte ich so sehr. Und natürlich wurde der so aufgebaut, dass du ihn
mochtest. Ja, klar.
Das ist logisch.
Voll drauf reingefallen auf Stelle. Ich hab, hab den Leim gesehen und bin trotzdem voll drauf getreten.
Und das fand ich dann, also da hat mich die Serie immer wieder abgeholt. Ansonsten bin ich ein bisschen freundlicher zu der Serie, weil ich hab's geschafft. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe den Hype komplett ausgeblendet. Also mir war bewusst, mir war total bewusst, dass ich, dass die Serie nicht diesen Standard bei mir erreichen wird, allein weil es halt alle drüber geredet haben und alles. Das war mir schon klar und deswegen bin ich so reingegangen in die Richtung, überrasch mich. Mhm. So, also von die Erwartungen waren echt weit unten und ich muss sagen, mir hat die Serie tatsächlich, trotz einiger Schwächen, auf die wir auch gleich eingehen, ich fand es eine sehr kurzweilige und unterhaltsame, gute Serie. Mhm. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also ich fand es, ich finde, es hat viele Elemente, die mir im Nachhinein doch echt Spaß gemacht haben. Ich fand die Musik fand toll. Ich sehr, sehr gut. Ja. Also diese Mischung aus irgendwie klassisch, aber auch dieses also ich kann es nicht so gut
nachmachen. Ja, ich weiß, was du meinst.
Das fand ich geil. Ich fand das Design immer mega geil, gerade das mit der Treppe und alles. Das war dieses Minimalistische. Und fand teilweise aber Dinge eben nicht so gut, was eben dann dieses Fazit bei mir irgendwie entwickelt. Und das ist unter anderem, ich fand die Synchro teilweise schrecklich.
Hast du auf Deutsch geguckt?
Ich musste ja.
Okay.
Ich hätte gerne auf Koreanisch mit deutschen Untertiteln geguckt. Mhm. Viele meinten auch, das ist ganz gut. Ich habe es auf Deutsch geguckt und das ist mein großes Problem mit der deutschen Synchro bei südkoreanischen Filmen und Serien. Die ist over the top. Du hast kaum Emotionen. Es ist, und ich finde, Netflix spart generell, was so Synchro angeht, immer. Also das merkt man, da ist irgendwie nicht so richtig Leidenschaft. Da hat es echt drunter gelitten. Irgendwann habe ich es akzeptiert. Mhm. Und auch ein Kritikpunkt an der Serie, den ich habe, ist, sie war dann doch schon relativ vorhersehbar in manchen Punkten. Also ich glaube, wenn man ein paar Filme und Serien gesehen hat, dann weiß man, wenn ein Tod nicht explizit gezeigt wird, ist die Person tot.
Was? Welchen Charakter meinst du da bloß?
Also ich meine unter anderem den alten Herrn.
Sorry, aber also in Szene 1, als der aufgetaucht ist, habe ich gesagt, der verarscht euch hier von vorne bis hinten. Das war mir sofort so krass, klar.
Das wusste ich nicht, krass.
Ich fand den super cute, diesen alten Mann, aber ich finde dich niedlich, aber ich traue dir keinen Meter.
Ja, okay, da warst du klüger, aber mir war schon klar, als dann bei der Murmelfolge, als man nicht gezeigt hat, man hat ja dann, als dieser White Shot war, hat man ja auch kein Blut gesehen, keine Person, und bei allen anderen hast du es gesehen. Mich hat es am Ende dann schon ein bisschen überrascht, dass er dann doch noch da war und dass er dahinter gesteckt hat, aber auch mit der nervigen Frau, sage ich jetzt mal, die mir so auf den Sack gegangen ist, die sich an den Brutalen dran gehangen hat, dass die nicht tot ist, war klar. Und ich glaube auch, dass der Polizist nicht tot ist, weil das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist nämlich eine wichtige Frage, können wir gleich darauf eingehen, ob es eine zweite Staffel geben wird. Mhm. Und ich glaube, wenn es eine geben wird, taucht er wieder auf.
Das finde ich schön, weil das ist auch so eine schöne Brücke zu einem meiner Kritikpunkte. Ich finde, manche Sachen, die wurden irgendwie nicht so schön sauber zu Ende erzählt. So, es ist, als hätte man so vielleicht bewusst sich zurückgehalten, um noch was für die zweite Staffel zu haben oder so. Aber zum Beispiel mit den Polizisten, da habe ich mir echt so gedacht, so, als sie da an der Klippe standen und das alles so revealed wurde und ich denke mir so, und jetzt muss ich wissen, was geht da ab, was ist da los? Und dann wird es einfach nicht mehr erwähnt. So. Irgendwie baut man da mega krass was auf, der ist hier am Gucken, da am Fotografieren, Polizei anrufen, alles Mögliche und dann, keine Ahnung, erzählen wir nicht zu Ende. Also es ist eine kreative Entscheidung, die man machen kann. Mir hat es aber nicht gut funktioniert. Dieses Vorhersehbare, das hat mich auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen gestört teilweise. Manchmal habe ich mir gesagt, ist auch ganz nett. Aber zum Beispiel bei Ali, der war so lieb aufgebaut. Der wusste es, der schafft es nicht bis zum Ende, das ist klar.
Ja.
Ihr wollt, dass ich mich jetzt in den verliebe, in diesen Menschen, nur damit ihr mir den brutal aus dem Herzen reißen könnt. Das hat mich auch so ein bisschen gestört, aber da bin ich bereit, dann so drüber zu gucken. Und an sich das Ende von der Staffel, da habe ich mir so gedacht, ja, das Das ist jetzt halt die offensichtliche Wahl, die man treffen kann, wenn man sich noch so ein Türchen aufhalten will für die zweite Staffel. Ja,
also es ist... Also das ist eigentlich das Spannende, weil der Regisseur und der Mastermind hinter dem Ganzen, also von der Serie, der hat eigentlich gemeint in einem Interview, bevor dieser ganze Hype da war, dass er eigentlich nicht an eine zweite Staffel denkt, er lieber wieder Filme machen will. Mhm. So, jetzt aber, also das heißt, eigentlich war die Geschichte ja schon geschrieben. Und jetzt aber meinte er, also der Hype war ja da, er wäre bereit, will aber nicht mal alles alleine schreiben.
Mhm. Ja, und ich finde halt... der Serie vielleicht auch ganz gut. Also ja. Nicht, dass er nicht schreiben kann, aber manchmal... Also er kann ja offensichtlich schreiben, aber manchmal profitiert ja so eine Geschichte auch davon, wenn man mehrere Perspektiven mit in einen Writer's Room holt.
Voll. Und ich fand eben auch, wie du sagst, so manche Figuren... Viele Figuren waren sehr überspitzt und überzeichnet. Also es gab Personen... Da war klar, die soll man von Anfang an hassen. Mhm. Es gab Personen, die so mysteriös waren, wie die Drittplatzierte.
Ah ja, die Nummer 67. Das Internet liebt sie und ich tue es auch. Ich finde die super toll.
Die ist großartig. Also das heißt, da müssten wir, glaube ich, nochmal drüber gehen. Aber es gab auch, also ich glaube schon an eine zweite Staffel. Weil eben, wie du sagst, es sind ein paar Dinge so, die jetzt da liegen, nicht abgeschlossen sind, eben erstmal die Geschichte von, von Nummer 456 oder mit dem Polizisten etc. Ja. Also da kann man schon noch einiges erzählen. Ich bin aber immer ein Fan von einer abgeschlossenen Sache und das war mein Problem mit Haus des Geldes. Ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen, fand die gut, nicht mehr, nicht weniger und habe jetzt seitdem nicht mehr weitergeguckt, weil ich finde, wenn was auf etwas ausgelegt ist, auf eine Staffel, auf zwei Staffeln, es wird eigentlich immer schlechter, wenn man dann das auf Teufel komm raus weitermacht.
Das stimmt.
Aber Netflix wird einen Teufel tun und sagen, nee, geil, wir lassen mal künstlerisch denken und das Ding nicht machen.
Ja. Keine Ahnung. Also, ich glaube, zu diesem Bewertungskomplex kann man abschließend sagen, also die Serie hat viel Gutes. Ich muss auch sagen, ich hab auch ein bisschen was für hier Sang-Woo, den Zweitplatzierten, habe ich auch ein bisschen was über. Ich hasse ihn, aber ich habe was für ihn über. Ich fand den irgendwie spannend.
Er war interessant.
Genau. Ja. Die Serie hat viele tolle Sachen. Die Idee an sich ist gut, wenn auch nicht neu.
Stimmt, Battle Royale, die ganzen Geschichten da
eigentlich. Ja, also das gibt es ja auch in unzähligen irgendwie Ausführungen. Sogar das Ende ist so ein bisschen ähnlich. Aber ja, also ich glaube, die Serie hat viel Gutes. Die hat auch ein paar Sachen, die sind jetzt nicht ganz so gut gelungen. Sie wird dem Hype nicht gerecht, aber unterm Strich kann man die auf jeden Fall angucken. So ist es nicht. Die macht schon auch hier und da Spaß.
Und ich habe irgendwie tatsächlich Bock, die jetzt auch nochmal anzuschauen, um die ganzen Hints nochmal zu sehen. Ich finde es halt da so interessant, zum Beispiel, das Preisgeld am Ende ist ja 45,6 Milliarden Won und der Sieger hat die Nummer 456. Also es sind so ganz kleine Sachen irgendwie, die ich so ganz cool fand oder ich habe ganz viele Videos gestern gesehen, die so Plots gezeigt haben, die man erst jetzt versteht im Nachhinein. Und ich glaube, wenn man es ein zweites Mal schaut, macht es vielleicht sogar noch mal mehr Spaß, weil man auf viel mehr achtet und sowas. Mhm. Was ich auch noch ganz interessant fand, in einer Szene in der Folge VIPs, als einer von den ekligen Männern da sowas gesagt hat wie, Squid Game ist in Korea immer am besten. Heißt das, es gibt in anderen Ländern auch ein Squid Game? Ist das vielleicht ein Plot für die zweite, dritte Staffel? Ähnlich wie bei Westworld, dass man da in anderen Ebenen denkt. Gibt es ein deutsches Squid Game? Oh, haben Gott. Wir demnächst Matthias Schweighöfer, Bülent Ceylan und Anke Engelke?
Was ist das denn für ein Mix? Also Anke Engelke und Bülent Ceylan, so eine mega brutalen
ja, Daniel Brühl?
Ich sehe das auf jeden Fall. Was für Kinderspiele spielt man? Ja, haben wir schon am Anfang
abgeklärt. Haben wir schon, wir haben doch schon die sechs Spiele. Wir haben Butterstampfen, wir haben Verstecken, Völkerball, der Boden ist Lava.
Was gibt's denn noch? Wir brauchen noch zwei Spiele. Zombieball würde ich auch gerne noch mit reinnehmen.
Kenne ich gar nicht, aber packen wir auch rein.
Und noch ein Spiel brauchen wir.
Spielt man in Deutschland Himmel und Hölle? Oder ist es eher so ein Ami-Ding?
Ich glaube, das ist ein Ami-Ding, aber mir ist gerade was Gutes eingefallen. Seilchenhüpfen. Weißt du, wenn zwei Kinder so da stehen und die drehen so das Seil und man steht in der Mitte. Nein, Seilchen hüpfen.
Ah, ja, können wir auch machen.
So, dann so mit Henriette goldene Kette. Eierlaufen. Sackhüpfen. Blinde Kuh. Was ist?
Blinde Kuh.
Und wenn du falsch klopfst, dann explodiert der Boden oder so. Keine Ahnung. Also Ich möchte, dass wir beteiligt werden, wenn Squid, also eigentlich möchte ich nicht beteiligt werden, weil ich habe das Gefühl, Squid Game Germany wird kacke. Aber,
Boah, das wäre so cringe, ey. Hei, hei, hei.
Mit Til Schweiger.
Und Til Schweiger ist der Emotionale natürlich. Oh, nein. Dann. Du brauchst.
Bitte
keine
nicht
Ahnung.
Machen, bitte nicht.
Ich kann mir schon vorstellen, dass Netflix Deutschland gerade überlegt, können wir das auch machen?
Ja, dann hören die unseren Podcast und sagen, Janik und Enos haben gesagt, lass mal nicht machen, die wissen schon Bescheid.
Ja. Aber was ich halt jetzt hoffe, so ein bisschen, das habe ich aber nach Parasite auch schon gehofft und ich glaube, das wird auch mehr, dass Leute jetzt einfach, wie gesagt, mehr in Richtung Südkorea gucken. Mhm. Und ich dachte mir am Ende jetzt des Podcasts, dass wir noch ein paar Sachen droppen, die wir aus Südkorea sehr gerne mögen. Einfach relativ runter, kurz gerattert. Falls ihr irgendwelche Filmtipps wollt, es sind jetzt nicht immer Geheimtipps, aber einfach so Sachen, die wir schon dort gesehen haben. Es gibt noch eine ganz, ganz große Menge, die wir nicht gesehen haben und nachholen wollen. Mhm. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Oldboy kennt ihr bei mir schon, mein Lieblingsfilm. Mhm. Mein absoluter Lieblingsfilm, ganz, ganz große Empfehlung, ähnlich wie Parasite, den ich auch sehr, sehr gut fand. Ansonsten habe ich noch gesehen Die Taschendiebin mit einem sehr, sehr schönen Twist. Gibt es, glaube ich, auf Amazon Prime. Einer der brutalsten Filme, die ich gesehen habe, ist I Saw the Devil, ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen einem Ehemann und einem Serienmörder, der seine Frau getötet hat. Burning, ein Film, den ich nicht greifen kann, aber eine unfassbare Magie irgendwie so hat und einen sehr, sehr einnimmt und lange nicht loslässt. Train to Busan, ein Zombie-Film mit den schnellsten Zombies, die ich je gesehen habe. Letztes Mal habe ich schon erzählt, Memories of Murder, die Geschichte von einem Serienkiller, den man ganz lange nicht finden konnte. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, Okja, das ist aber so ein Mix aus Amerika und Südkorea. Ist ein Netflix-Original. Da spielt zum Beispiel auch Paul Dano mit und Jack Gyllenhaal und Tilda Swinton. Okay. Ja. Das sind so meine Picks aus dem südkoreanischen Kino. Da fehlt noch eine Menge, aber guckt euch die mal gerne an. Großartige Filme.
Ja, da schließe ich mich einfach an. Ohne was zu ergänzen. Ja, man könnte vielleicht noch Snowpiercer hinzupacken.
Auch geil.
Wenn ihr,
nicht die Serie.
Nicht die Serie, den Film. Wenn ihr erstmal euren großen Zeh vorsichtig in Südkorea-Wasser reintunken wollt, da habt ihr noch genug US-amerikanische SchauspielerInnen mit dabei, dass ihr nicht sofort überrannt werdet von andersartigem Kino. Weil man muss schon sagen, südkoreanisches Kino ist oftmals aus der westlichen Perspektive so ein bisschen Overacting. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, weil das halt für unser Sehverhalten ungewöhnlich ist. Aber ich finde, das hat auch einen sehr, sehr großen Charme, südkoreanische Kino und Schauspiel.
Und einmal gefangen im südkoreanischen Kino, du kommst nicht mehr raus.
Das stimmt. Irgendwie
das ist echt herrlich.
Das ist wie mit Animes. Wie mit Animes, ja, Freunde, passt auf.
Das war unser kleiner, aber feiner Podcast zu Squid Game. Extra für euch geschaut die Serie, um euch unsere Meinung zu präsentieren. Macht damit, was ihr wollt. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen. Und ihr findet es komplett anders. Ihr findet den Hype völlig gerechtfertigt. Alles fein. Gibt es noch was zu sagen, Ihnen aus dem Ende?
Ich habe noch eine klitzekleine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du die gerade schon gestellt hast. Ich frage sie aber trotzdem. Was war dein Lieblingsspiel in dieser Staffel?
Boah, das ist eine gute Frage. Lieblingsspiel? Also wie gesagt, ich fand halt diese Murmelfolge brutal. Aber das war eher so auf einem emotionalen Ding. Was gab's noch für ein Spiel? Boah, ich fand eigentlich so die Folge, wo es mich dann zum ersten Mal so richtig brutal gecatcht hat an Emotionalität, war das Tauziehen. Ja. Irgendwie fand ich das einfach so verrückt, der Gedanke irgendwie. Deswegen würde ich das nehmen. Was ist bei dir?
Bei mir ist es, glaube ich, das mit diesen Glasplatten. Das fand ich auch extrem super, super spannend.
Ja. Gut.
Cool.
Dann danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Schaltet ein wieder in 2 Wochen bei einem Thema, das wir uns dann noch aus den Fingern ziehen.
Ich habe ein paar Ideen.
Müssen wir wieder in der Woche irgendwas durchgucken.
Nein, diesmal nicht.
Nein. Ja, diesmal nicht. Gut, dann schönen Tag und schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.